mit euch das Thema machen darf. Mein ehemaliger Jugendleiter hatte mal erzählt, er hat ein Thema gemacht und ein Typ hat voll gut zugehört. Der klebte echt an ihm und hat die ganze Zeit, der war voll dabei und dachte voll gut, dass das den so interessiert. Und nach dem Thema kamen die kurz ins Gespräch und dann hat der Typ gesagt: Du, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was auf deinem T-Shirt steht. Ich konnte es nicht lesen. So, oh Mann, okay, das ging irgendwie voll daneben. Und deshalb dachte ich sag kurz was, weil vorher so, ich habe so eine Schramme im Gesicht und nicht, dass die Leute dann so gucken und ich denke, hey, voll gut, dass die so aufmerksam sind. Ich habe mich gestern mit Philipp Voth getroffen, wir haben uns ein bisschen gedappt und dann habe ich eine kleine Gesichtsbremsung hingelegt und deshalb habe ich ein paar Schrammen im Gesicht, aber davon sollen wir uns nicht ablenken lassen. Ich würde gerne noch beten und dann starten wir in den Text hinein. Herr, wir wollen in dein Wort schauen und unser Gebet ist es, dass du heute zu uns redest. Amen. Ich darf mit euch weitermachen in Jakobus und wir starten in Kapitel 4 mit den ersten 11 Versen. Das ist ein längerer Abschnitt und ich möchte den Stück für Stück mit euch durchgehen. Das heißt, ich will auch am Anfang nicht alles auf einmal lesen, sondern ich beginne mal mit den Versen 1 bis 5. Jakobus 4 ab Vers 1. Da steht: Woher kommen denn Kriege und Streitereien unter euch? Sind's nicht eure eigenen Begierden, die sich regelrechte Schlachten in euren Gliedern liefern? Ihr seid gierig und bekommt's nicht. Ihr mordet und neidet und könnt auch so eure Wünsche nicht erfüllen. Ihr streitet und bekriegt euch und ihr habt doch nichts, weil ihr nicht darum bittet. Ja, und selbst wenn ihr betet, bekommt ihr nichts, weil ihr in böser Absicht bittet und eure eigene Gier befriedigen wollt. Wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, macht sich damit zum Feind Gottes. Mein erster Punkt, ich habe es so ein bisschen gegliedert, mein erster Punkt, den ich mit euch anschauen möchte, heißt: Eine unangenehme Person. Oh nein, jetzt ist es bei meinen Folien auch schon so weit wie bei Edu und bei Nico letztes Mal, jetzt sieht man da gar nichts drauf. Na gut. Es liegt am Beamer, sagen wir es so. Wenn wir uns das anschauen, den Text, dann sehen wir, da wird doch etwas, also eine Situation beschrieben oder eigentlich eher eine Personengruppe, wir können einmal exemplarisch rausziehen, da wird eine Person beschrieben und wenn wir ehrlich sind mit so einer Person, da wollen wir eigentlich nichts mit zu tun haben. Und das beschreibt eine Person, die, wenn wir auch ehrlich sind, die schon erbärmlich klingt, oder? Also wenn ich mir das durchlese, da beginnt es mit Sachen wie Krieg, Streitereien und dann geht's los. Hey, ihr seid Mörder, Neider, gierig, ihr seid in Streitereien, habt böse Absichten, Egoismus. Und das Ergebnis von dem Ganzen ist dann am Ende auch noch das Resultat, dass diese Person nichts erreicht. Nichts. Vollflop, könnte man sagen. So, der hat alles gegeben, der war bereit, alles zu tun. Er würde über Leichen gehen, kann man sagen. Und am Ende steht er doch mit leeren Händen da. Und sagen wir, das klingt schon echt mies. Also mit so einem Typen zu tun zu haben, muss echt bescheuert zu sein. Das ist nicht so jemand, mit dem wir sagen, so, hey cool, mit dem hänge ich gerne rum. Der ist irgendwie einer, der mich anzieht, der hat Charisma. Sondern eher so, hey, der irgendwie, das ist unangenehm. Das ist eine unangenehme Person. Noch schlimmer wäre es, wenn wir selbst zu so einem Typen werden würden. Sagen, hey, so will ich nicht sein. Manchmal schauen wir Leute an und sagen so, hey, also so will ich nicht enden. Und wenn ich das durchlese, dann würde ich sagen, jeder von uns würde dem zustimmen, dass wir sagen, hey, so will ich nicht sein. Irgendeiner in Streitereien und Gier und Neid und der bereit ist, über Leichen zu gehen und dann am Ende nichts erreicht, mit leeren Händen dasteht. Und weil ich finde, das ist schon eigentlich schon harter Text, hart, wie der da jemanden rannimmt, wie der über jemanden schreibt. Und dann frage ich mich, über wen schreibt er denn? Über wen schreibt er, wenn wir den Text anschauen, dann sagt er so, hey, woher kommen Streitereien unter euch? Das sind eure Begierden, eure Glieder. Und dann sagt er, ihr seid gierig, ihr mordet, ihr neidet, ihr streitet, ihr bekriegt euch, ihr bittet nicht, ihr bekommt nichts in böser Absicht. Also er sagt, ihr, euch. Ja, wer ist jetzt das ihr? Wer seid ihr denn jetzt? An wen schreibt er? Um wen geht es in unserem Text? Das ist ja wichtig. An wen richtet sich denn unser Text? Wenn wir das anschauen, ich meine, wir lesen ja in einem Brief in der Bibel, dann ist es einfach, du kannst aber im Brief immer auf den Briefkopf gucken und dann weißt du, an wen das sich richtet. So machen wir das auch. Wir gehen einfach kurz in Vers 1 zurück, war auch der Text von ersten Thema. Da steht, es schreibt Jakobus, ein Sklave Gottes und des Herrn Jesus Christus, des Messias, an das Volk Gottes, das in der Fremde lebt. Und das ist doch echt krass. Jakobus schreibt hier nicht irgendwie an deinen Nachbar, der halt ein mieser Typ ist. Der schreibt hier nicht irgendwie an, keine Ahnung, Kneipen-Ernie und Tavernentom, die sich halt da einen hinter die Rübe kippen und dann auf der Straße Krawall machen. Nee, da würde uns das vielleicht weniger überraschen, dass er sagt, hey, ihr verkorkst doch euer Leben. Da würde uns das nicht wundern. Aber Jakobus schreibt diese krassen Worte an Christen. Er schreibt es an eine Gemeinde. Und dann denke ich mir so, ey, in der Gemeinde muss es ja heftig abgegangen sein, oder? Wenn der sowas sagt, Streitereien, der sagt sogar Kriege und so weiter. Da muss es echt heftig sein. Und wenn wir in den Text reinschauen, dann merken wir auch, die Menschen müssen doch ehrlich, wenn wir jetzt ehrlich sind, die müssen auch total unglücklich sein. Ich kenne niemanden, der im Knatsch, der im Streit ist, der sich richtig zofft, aber glücklich dabei ist. Ich kenne auch niemanden, der alles gibt, um was zu erreichen, und wenn er das dann nicht erreicht, dann zufrieden ist. So, also irgendwie, nee. Die Leute müssen doch echt irgendwie enttäuscht gewesen sein und niedergedrückt. Und jetzt sind da Christen und wir müssen uns fragen, was ist bei denen passiert? Was ist bei denen passiert, dass so ein Text an die gerichtet wird? Weil wenn wir uns ans erste Thema, schon eine Weile her, aber wenn wir uns das ein bisschen zurückerinnern, dann steht da an das Volk Gottes, das in der Fremde lebt. Wir haben gemerkt, guck mal, das sind die gehören zu den allerersten Christen. Ich meine, das schreibt Jakobus, der Halbbruder von Jesus. Also das ganze Ding ist ganz frisch. Wir haben gesehen, die meisten, die in der Fremde leben, da sind ganz viele, weil sie verfolgt wurden. Das heißt, diese Leute oder wahrscheinlich viele dieser Leute, die waren mal bereit, echt viel aufzugeben, Christus wirklich nachzufolgen. Die waren mal bereit, wir haben uns das am Anfang angeschaut, die Situation in Jerusalem, wo die Christen hingerichtet wurden, wo sie gefoltert wurden, so wie Max es vorgelesen hat. Das gab es zu jeder Zeit und viele von diesen Typen, die waren wahrscheinlich dabei gewesen. Das ist nicht einfach für sie war und sie haben das ertragen. Sie haben vielleicht alles zurückgelassen, sind weggezogen und jetzt sind sie in der Fremde. Und Jakobus will sie unterstützen, er schreibt ihnen diesen Brief und dann muss er so knallharte Worte an die richten. Und er sagt, hey, du hast mal gut angefangen. Du gehörst zur Gemeinde, die im ersten Feuer entstanden ist. Aber jetzt sieht es bei dir irgendwie mies aus. Und du bist damit selber doch auch nicht glücklich, sind wir doch ehrlich. Was ist passiert? Das Zweite ist deshalb der Grund für diese unangenehme Person. Was ist passiert, dass diese Person so weit gekommen ist? Und das lesen wir mal in Vers 4, da steht, wisst ihr Treulosen denn nicht, dass Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der macht sich zu Gottes Feind. In anderen Übersetzungen, da steht nicht Treulosen, sondern da steht der Begriff Ehebrecher. Da steht Ehebrecher oder Untreue. Gott sagt, ihr gehört zu meinem Volk. Er sagt, hey, ihr seid mit mir einen Bund eingegangen. Er sagt, ihr seid meine Gemeinde. Wenn wir in die Bibel reinschauen, sehen wir das an ganz vielen Stellen. Das sagt, hey, Jesus ist der Bräutigam und die Gemeinde und damit sozusagen jedes Mitglied der Gemeinde, das ist Teil der Braut. Und er beschreibt es mit diesem Ehebund. Und darauf spielt diese Stelle an und er sagt, hey, ihr seid Untreue. Ihr seid Ehebrecher. Ihr seid Fremdgeher. Ihr seid Betrüger. Und zwar gegenüber Gott. Ihr habt diesen Bund gebrochen, denn du hast Freundschaft mit der Welt. An einer anderen Stelle sagt die Bibel, du liebst die Welt. Und ich will dieses Bild aus dem Text weiter übernehmen, um das ein bisschen verständlich zu machen, weil ich finde, der Christ und die Welt, es kommt an vielen Stellen vor, aber also das ist irgendwie ein schwieriges Verhältnis. Weil einerseits, also lebe ich halt hier. Und du auch, sonst wärst du ja nicht hier. Also wir leben irgendwie auf der Welt, wir sind hier. Und auf der anderen Seite sagt aber die Bibel, deine Heimat ist aber im Himmel. Er sagt, dein Bürgerrecht, das ist im Himmel. Er sagt, du bist nur eine kurze Zeit hier. So, ich bin jetzt 34 Jahre hier. Das ging echt schnell rum. Wenn nochmal 34 kommen, die gehen genauso schnell rum, dann ist nicht mehr lang. Er sagt, du bist nur kurz hier. Hier ist nicht deine Heimat. Also irgendwie, ich bin hier und was ist jetzt das richtige Verhältnis? Was bedeutet es? Freundschaft mit der Welt. Du sollst nicht Freundschaft mit der Welt haben. Muss ich die Welt jetzt hassen als Christ? Ist das das Richtige? Und darf mir vielleicht gutes Essen nicht schmecken? Häuser bauen ist sowieso dann falsch, oder? Das ist voll Freundschaft mit der Welt. Oder wie ist es? Wenn wir, also ich versuche uns das so ein bisschen klar zu machen, ich will dieses Bild gerade mitnehmen, diese Perspektive der Ehe. Wenn wir es anschauen, dann sage ich, hey, ich bin verheiratet. Ich habe so einen Ring, der sagt das auch aus. Ich bin verheiratet, das heißt, irgendwann vor ja, bald 11 Jahren, da habe ich mit meiner Frau einen Bund geschlossen. Und dieser Bund der Ehe, der gilt bis zum Tod. So, und in diesem Bund bin ich. Und bedeutet es jetzt, dass ich nie wieder mit einer anderen Frau reden darf? Oder dass ich nie wieder dahin gehen darf, wo eine andere Frau ist? Das wäre schwierig. Das würde ja irgendwie nicht klappen, weil ich lebe nun mal irgendwie in einer Welt und da gibt es halt auch Frauen. Das ist halt so. Das erwartet meine Frau auch nicht. Aber wenn ich mit einer anderen Frau eine Freundschaft hätte, dann ist es was anderes. Wenn ich eine Freundschaft mit einer anderen Frau hätte, wenn ich viel mit einer anderen Frau schreiben würde, wenn ich mich mit irgendeiner anderen Frau treffen würde und wir würden halt zusammen, keine Ahnung, unserem Hobby nachgehen, wir wären halt zu zweit mal unterwegs. Wenn ich mit meinen Problemen, ja, mit meinen Problemen, da rede ich mit meiner Freundin drüber, die versteht mich da einfach besser, die kann es besser nachvollziehen. Dann hätten wir ein Problem. Dann hätte sowohl meine Frau damit ein Problem, unsere Ehe hätte damit auch ein Problem, denn das ist Freundschaft mit einer anderen Frau. Wenn ich meinen freien Abend lieber mit einer anderen Frau verbringe als mit meiner Frau, dann stimmt was nicht. Es ist Freundschaft mit einer anderen. Und das heißt, ich bin untreu dann. Es gibt einen gesunden Umgang, außer, also wenn ich verheiratet bin, mit jemandem vom anderen Geschlecht. Das ist halt, ich rede ja auch hier mit den Mädels und ich bin ja auch da, wo halt auch andere Frauen sind. So ist nun mal die Welt. Aber wenn man diesen Rahmen bricht, wenn aus einer Arbeitskollegin eine Freundin wird, wenn aus einer kollegialen Beziehung eine Freundschaft wird in diesem Sinne, dann ist es ungut. Und ich glaube, genauso ist es auch bei der Welt. Und bei allem, was drauf ist. Gott ruft uns nicht auf zu einem Klosterleben. Gott ruft uns nicht zur Enklave der Abschottung, zum Einsiedlertum. Dazu ruft uns Gott nicht auf. Aber Gott sagt, hey, ich warne dich vor der Freundschaft mit der Welt. Und das ist der Grund, sagt diese Stelle, das ist der Grund für diese unangenehme Person. Sie hat was angefangen, sie hat mit einer Freundschaft angebandelt und das hat sie verändert. Und dadurch ist sie so geworden, wie sie ist. Das ist eine Warnung. Damit es nicht so theoretisch ist, will ich euch auch so ein paar Beispiele sagen. Was könnte denn dann, okay, was ist dann diese Freundschaft vielleicht? Wenn Gott was sagt und die Welt sagt was anderes und ich dann eher auf die Welt höre, ja, dann bin ich untreu. Genauso wie meine Frau möchte mit mir den freien Abend verbringen und ich gehe aber mit jemandem anders weg, dann bin ich untreu. Gott sagt manche Sachen ganz klar zu dir. Zum Beispiel sagt er dir in Markus 16, auch an anderen Stellen, er sagt, geht hin in alle Welt und erzählt den Menschen das Evangelium. Gott sagt, ich möchte, dass du das machst. Und jetzt frage ich dich ganz ehrlich, also es ist keine so rhetorische Frage, sondern du darfst echt beantworten. Also muss nicht laut, aber beantworte es mal echt. Wann hast du zuletzt einem Menschen, der nicht Christ ist, von Jesus erzählt? Steht doch hier, du solltest machen. Gott sagt, hey, mach das. Kannst du dir mal kurz überlegen, wann ist her? Wie lange ist her? Dass du einen Menschen, der nichts von Christus weiß, von ihm erzählt hast, weil Gott sagt, du sollst es machen. Oder in der Bibel steht in 1. Korinther, ob ihr esst oder trinkt oder was immer ihr tut, tut alles zur Ehre Gottes. Das frage ich dich auch ganz ehrlich, jetzt ehrlich. Wann hast du zuletzt mal bewusst, was in deinem Alltag getan und gesagt, hey, das will ich zur Ehre Gottes tun? Nicht jetzt hier so, ich habe mitgesungen, sondern mal ehrlich, in deinem Alltag. Dann habe ich gesagt, hey, meine Arbeit, die will ich gut machen. weil die mache ich zur Ehre Gottes. Im Haushalt, da helfe ich mit, weil nicht, weil, damit ich gut dastehe oder weil es halt sein muss, sondern weil ich sage, hey, ich will es zur Ehre Gottes machen. Gott soll dadurch verherrlicht werden. Wie lange ist her? Hier steht, du sollst alles zur Ehre Gottes machen. Keine Ahnung, sag du es mir. Gott will, dass ihr ein geheiligtes Leben führt, dass ihr euch von aller sexuellen Sünde fernhaltet. So steht es in 1. Thessalonicher. Frage ich, wie lange ist es her? Wie lange ist es her, dass du dir irgendeinen Müll im Internet angeschaut hast? Wie lange ist es her, dass du irgendeinen schmutzigen Gedanken in deinem Kopf hattest, wo du weißt, es ist eigentlich nicht gut, es ist nicht richtig. Gott sagt, tu es nicht. Ich frage, keine Ahnung. Reden wir über ein paar Tage oder Stunden oder vielleicht auch Minuten? Wie lange ist es her? Wenn ich etwas tue, von dem ich ganz genau weiß, dass es meine Ehe mit meiner Frau zerfrisst, dass es meine Frau nicht möchte oder dass meine Frau möchte, dass ich etwas tue und ich tue es nicht, dann bin ich untreu. So sind auch wir. Gott sagt, ich möchte einen Bund mit dir eingehen. Dieser Bund ist was Besonderes zwischen mir und dir. So wie meine Frau sagt, es ist was Besonderes zwischen dir und mir. Aber wenn du untreu bist, was erwartest du? Was erwartest du? Was erwartet ein Mann, der seiner Frau untreu wird? Ich kann es dir sagen, er stürzt ins Unglück. Er stürzt ins Unglück, verstrickt in irgendeine Beziehung, von der er weiß, dass sie falsch ist, in einer Ehe, wo er irgendwie unglücklich ist, weil er ja was anderes will. Und dann irgendwann nach hin und her, dann irgendwann zerbricht das Ganze und dann denkt er, okay, jetzt starte ich neu, ich habe ja die neue Liebe gefunden und jetzt wird es toll. Aber ich kann dir eins sagen, der Typ ist untreu oder die Frau ist untreu, ist eine Ehebrecherin. Es wird nur kurz dauern und das Rad beginnt sich von vorne zu drehen und der Scherbenhaufen liegt vor dir. Du bist untreu. Mein nächster Punkt heißt das wahre Problem. Ein guter Freund von mir, also Roman, der hat früher bei einem Konzern gearbeitet und die machen Roboter. Und die werden dann in der Industrie eingesetzt und wenn dann dort was passiert, manchmal läuft es halt nicht alles so glatt, dann gibt es einen Unfall und vielleicht, also der Roboter macht was kaputt oder der fährt wo dagegen oder im schlimmsten Fall tut er einen Menschen verletzen. Und dann war Roman in so einer Abteilung, der sagte, hey, dann mussten wir dorthin kommen und gucken, was ist schiefgelaufen? Hat das Programm einen Fehler? Hat ein Sicherheitstool nicht funktioniert? Oder gab es eine Störung? Oder woran lag es, dass das jetzt passiert ist? Und der sagt ganz am Ende, also dann heißt es am Anfang so, ja, der Typ, der stand so nah an dem Roboter, aber normal darf der sich da nicht bewegen, die Sicherheitsschranke und bla bla. Und er sagt, vordergründig war das dann immer wieder so, okay, da stimmt was am Programm nicht. Oder warum hat er sich bewegt? Das ist doch eigentlich eine Sicherheitsschranke. Aber der sagt, jeden Fall, den wir erforscht haben, weil die müssen ja rausfinden, woran es liegt, da kam immer das Gleiche raus. Immer, immer, immer. Vordergründig, irgendein Knopf, also da hat was nicht funktioniert. Aber er sagt, weil immer ein Mensch dahinter stand. Er sagt, dann hat halt einer die Lichtschranke halt irgendwie zugehoben, der andere ist reingelaufen und dann wieder auf und dann. Oder der eine steht neben dem Roboter und der andere drückt auf den Knopf und der haut den weg. Und er sagt, am Ende war immer der Typ schuld. Vordergründig sah das immer so aus, ja, okay, da wurde ein Knopf, also da hat was nicht gestimmt. Aber er sagt, wenn wir tiefer forschen, kommt immer das Gleiche raus. Der Mensch hat versagt. Und so auch hier. Das ist ein Mensch, wir haben den uns am Anfang angeguckt und wir haben gemerkt, dieser Mensch ist im Unglück. Dieser Mensch, der ist ungut und das ist sowohl schlecht für sein Umfeld als auch für ihn selbst. Das ist eine Situation, in der kein Mensch sein will. Und vordergründig müssten wir sagen, da ist Streit und da ist Neid und da ist Mord und Treulosigkeit. Aber der Text hier, und das ist das Coole, der schaut noch tiefer, der gräbt noch weiter. Und der zeigt uns was hinter all dem schlummert. Und das ist für mich dieser Vers 6. Da steht, den Hochmütigen widersteht Gott. Hier steht jetzt nicht, den Treulosen widersteht Gott, dem Mörder widersteht Gott oder dem Neider, sondern hier steht, Gott widersteht dem Hochmütigen. Und je mehr ich über diesen Text nachgedacht habe, desto mehr komme ich zu dieser Überzeugung, Hochmut ist die Wurzel aller Sünde. Hochmut ist die Wurzel aller Sünde. Und ich glaube, es kommt noch viel schlimmer, weil wenn ich jetzt ehrlich bin, wenn ich ehrlich mit dir rede, dann glaube ich, du bist ein richtig hochmütiger Mensch. Alle, die hier drin sitzen. Richtig hochmütig, davon bin ich ehrlich gesagt überzeugt. Aber es kommt sogar noch schlimmer. Ich bin es auch. Ich bin es auch. Wenn ich ganz ehrlich bin, bin ich echt ein hochmütiger Mensch. Dann nehmen wir die Punkte von vorher. Warum gehst du nicht zu den Menschen und erzählst ihnen das Evangelium? Gott sagt doch, er macht es. Aber du sagst, es ist anstrengend. Es kostet Zeit und es kostet Kraft. Ich weiß, dass es das Richtige wäre, aber ich will lieber das machen, was mir gefällt. Das ist Hochmut. Du willst eine Pause, du willst keinen Stress. Warum tust du in deinem Alltag nichts bewusst zu Gottes Ehre? Warum machst du das nicht klar? Doch, komm schon, Gott sagt es doch, mach das. Du machst es nicht. Du fragst es dich nicht mal. Gehe ich heute auf die Arbeit und ich ehre damit Gott, indem ich das gut mache? Es ist viel chilliger, dich zu fragen, was bringt dir Ehre? Was gefällt dir gut? Was tut mir heute gut? Das möchte ich machen. Ganz ehrlich, ist Hochmut. Es soll nur um dich gehen. Warum hast du so einen Kampf mit der Sexualität? Ich will es dir ehrlich sagen, weil du ein arroganter Typ bist. Warum? Weil du sagst, ich habe Lust darauf. Und ich weiß, eigentlich steht es mir nicht zu, aber ich hole mir das, was ich haben möchte. Einfach, weil ich glaube, ich habe es verdient. Und es tut mir gut. Ich hole es mir. Du bist so ein stolzer Typ. Ich auch. Was entsteht daraus? Am Ende nur was Kaputtes und Elendes, so wie es der Text sagt. Wenn wir reinschauen, dann erkennen wir das in der Bibel, überall dahinter steckt ein hochmütiges Herz. Warum essen Adam und Eva von dieser Frucht? Gott sagt doch, mach's nicht. Was sagt die Schlange? Die sagt, ess davon. Und du wirst sein wie Gott. Und Eva sagt, ja, Mann, ich will sein wie Gott. Es soll sich um mich drehen. Und sie isst von der Frucht mit diesem Versprechen. Geh noch weiter vor. Luzifer, Satan. Die Bibel sagt in Jesaja 14, du Luzifer, du hattest in deinem Herzen gedacht, ich will zum Himmel hochsteigen, höher als die göttlichen Sterne, stell ich meinen Thron. Sagt, was wolltest du? Ich will Gott sein. Und dann fällt er bis auf die Erde, bis ins Unterste. Die ganze Menschheit fällt und trotzdem zieht sich's immer weiter. Kurz danach, die Menschen sagen, wir wollen einen Turm bauen, bis in den Himmel. Und wir werden uns dorthin setzen, wo Gott sitzt. Ich will Gott sein. Du kannst hier alles rausziehen, jede Sünde, aber wenn wir tief genug graben, wenn wir das erforschen, dann sehen wir am Ende, da steckt ein stolzes Herz. Es sagt, ich will Gott sein. Ich mache das, was mir gut tut. Ich mache das, was mir Ehre bringt. Hochmut und Stolz, das wird in jeder Form nach dir greifen. In jeder Form schleicht es um dich rum. Er fragt, woher kommen die Streitereien unter euch? Woher die Kriege? Ich will was und jemand anders will was anderes, aber ich werde dafür sorgen, dass ich bekomme, was ich will. Und sagt, daher kommt der Streit. Du willst wissen, warum es daheim bei dir Zoff gibt? Darum. Weil du hochmütig bist. Du willst wissen, warum du mit deinen Freunden immer im Knatsch liegst? Weil du hochmütig bist. Weil du ein stolzes Herz hast. Warum du in der Sexualität fällst? Darum. Darum. Deine Mutter will, dass du im Haushalt hilfst, aber du willst chillen. Stress. Du bekommst nicht, was dir zusteht. Und am Ende ist es doch eine ungute Situation. Am Ende stehst du mit leeren Händen da. Warum ist das so? Wisst ihr, wenn bei mir voll viel los ist, dann ist die Schule, dann muss ich dort vielleicht viel vorbereiten und dann sind vielleicht Prüfungen an der Hochschule auch noch und dann muss ich vielleicht auch noch irgendwie ein Thema machen und eine Präsentation und wenn es ganz glatt läuft, dann ist vielleicht auch noch ein Kind krank und hält mich die halbe Nacht wach. Und dann, wenn ich morgens aufstehe, dann, weißt du, was ich dann mache? Dann fange ich an mit Arbeiten. Ich stehe auf und dann gehe ich und dann arbeite ich. Und dann arbeite ich den ganzen Tag bis abends, bis es dunkel ist und dann gehe ich wieder in mein Bett und lege mich schlafen. Und weißt du, was ich dann nicht mache? Ich verbringe keine Zeit in Gottes Wort. Und mein Gebet beschränkt sich, ja, vielleicht, wenn es gut läuft, aufs Essen. Wenn ich dann nicht in Gedanken gerade schon bei der nächsten Präsentation bin. Weißt du, was das ist? Hochmut. Das ist Hochmut. Ich denke mir so, ich muss machen. Ich muss machen. Ich muss halt Gas geben. Wenn ich hier, ja, in Gottes Wort reinschaue, das ist schon gut, aber kommt halt nichts bei rum. Macht meine Präsentation auch nicht besser, macht mein Jugendthema auch nicht toller, schreibt sich nicht von selbst. Lass es hinten runterfallen. Ich verlasse mich auf meine Stärke. Sag, Stefan, das musst halt du jetzt machen, gell? Musst halt Gas geben. Das ist Stolz. Such dir aus, was du willst. Stolz steht dahinter. Was reitet dich in Unzufriedenheit, Stress, Streit, kaputte Freundschaften, kalte Beziehungen? Ich sag's dir, dein hochmütiges Herz, welches so gern auf dem Thron sitzen möchte, unbedingt. Trügerisch ist das Herz, so sagt es die Bibel in Jeremia 17. Der Stolz und der Hochmut, der wird bis zum Äußersten gehen, um dein Glaubensleben runter zu vernichten. Und der schafft es auf perfideste Art und Weise. Selbstmitleid. Leute sind unglücklich und sagen, oh, das habe ich nicht verdient. Das ist doch Stolz, oder? Du sagst, ich habe was anderes verdient. Das Krasse ist, dass sogar die weltliche Psychologie von einem egoistischen Selbstmord redet. Es gibt drei Arten des Selbstmords und eine Art ist zum Beispiel der egoistische Selbstmord. Da gibt es verschiedene Arten von und ich will da auch nicht alles über den Kamm scheren, aber sogar die Psychologie in der Welt, die schaut sich das teilweise an und die sagt, manche Menschen nehmen sich aus egoistischen Gründen das Leben. So, wie krass ist das denn, oder? Und die sagen, ja, weil da ist jemand, der sagt, die Welt ist nicht so, wie sie für mich sein sollte. Ich habe was Besseres verdient. Ich werde nicht so behandelt, wie ich mir das vorstelle. Meine Arbeit wird nicht wertgeschätzt. Niemand beachtet mich. Ja, vielleicht sogar das Mädchen, für das ich doch alles geben würde. Und das lehnt mich ab. So, die Welt ist nicht gut genug für mich. Ich verlasse die Welt. Ich gehe. Und manch einer, und das ist doch irgendwie krass, oder? Manch einer schreibt einen Abschiedsbrief mit den Gedanken, dann werden die sehen, was sie davon haben. Ja? Dann wird es manch einem leid tun, was er mir gesagt hat. Und das Mädchen, das mich vielleicht abgelehnt hat, aber dann werden ihm Tränen über die Augen rollen, aber dann ist es zu spät, ich bin weg. Ich lasse alles hinter mir in meinem Egoismus. Tatsächlich, wie krass ist das? Treib dein stolzes Herz den Mensch bis zum Äußersten, der ist bereit, alles zu zerstören. Trügerisch ist das Herz. Und ich glaube, der Hochmut, der verbirgt sich im dunkelsten Keller und zieht doch jeden Faden deines Herzens. Und das wäre echt krass, weil es jeden von uns betrifft. Aber das Gute ist, ein Ausweg für diese Person. Und stellt Jakobus auch dar. Was kann man tun dagegen? Was jetzt? Wäre voll mies. Jakobus sagt, hey, so sieht es bei dir aus. Was kann man tun? Vers 6 und Vers 10 zuerst, die sagen, den Hochmütigen widersteht Gott, aber den Demütigen gibt er Gnade. Und Vers 10 dann, demütigt euch vor dem Herrn, dann wird er euch erhöhen. Das Gegenteil von Hochmut ist es Demut. Und wenn du Hochmut im Herzen hast, dann ist es Demut, was dir fehlt. Und Gott ist gegen den Hochmütigen, aber gegen den Demütigen. Also sagt er, hey, demütigt euch vor Gott. Aber wie? Aber wie? Wenn ich sage, hey, ich bin neidisch und du sagst mir, hey, sei nicht mehr neidisch. Dann sage ich, wow, Game Changer, das ist ja der Hammer. Voll mein Leben verändert, sei nicht mehr neidisch. Ich sage, ja, wie jetzt? Demütigt euch vor Gott. Und die Verse dazwischen, die geben uns eigentlich so ein bisschen, die geben uns eine Anleitung dafür. Er sagt ab Vers 7 bis 9 dann, was sollst du tun? Er sagt, nähert euch Gott. Nähert euch Gott. Das, was ich nicht tue, wenn mein Alltag voll ist, dann entferne ich mich davon. Ich lese nicht in der Bibel. Dann bin ich schon stolz und dann zieht mich das auch noch davon weg. Und Jakobus sagt, hey, nahe dich Gott. Und es kostet Zeit und es kostet Kraft und es kostet Überwindung. Er sagt, schau in Gottes Wort, forsch darin, denk darüber nach. Und dann sagt er eigentlich schon krasse Worte, sowas willst du eigentlich nicht, dass dir jemand sagt. Aber er sagt, fühlt euer Elend und weint. Er sagt, euer Lachen soll in Trauer und eure Freude in Kummer verwandelt werden. Das ist keine billige Gnade. Das ist auch nicht das, was du dir so wünschst. So, ich würde mir voll wünschen, dass ich weine und dann meine Freude zu Trauer wird. Aber der sagt, schau dein Elend an und erkenne es. Nahe dich Gott und du erkennst, wie du vor Gott stehst. Und das ist Elend. Und dann sagt er, wascht die Hände, ihr Sünder. Sagt, reinigt eure Herzen, ihr Zwiespältigen, leg ab, was nicht okay war. Das sollen wir tun, um unseren Hochmut wirklich abzulegen und es zu erkennen. Ich würde gerne abschließen mit einem kleinen Beispiel. Mit einem kleinen Beispiel auch aus meinem Leben, wo ich sage, da war das für mich richtig, da habe ich es richtig erkannt für mich. Ich glaube, teilweise habe ich es auch schon mal erzählt, aber ich finde, es passt voll gut rein. Er sagt, als ich in der Jugend war, dann habe ich irgendwann angefangen mit Sport, mit so Fitnesszeug. Und es hat mir mega Spaß gemacht zu der Zeit. Und ich habe voll viel da rein investiert. Ich war oft im Fitnessstudio, ich war lange dort. Ich habe mir dann Videos dazu angeschaut und ich habe mir so eine Ernährungs-App runtergeladen. Dann konnte man alles abwiegen, dass du genau das isst, was du brauchst und so. Und dann stehst du jeden Tag auf deine Waage und guckst, erreiche ich meine Ziele und so weiter. Und ich habe echt viel rein investiert. Und dann habe ich gedacht, es ist mir auch echt schon richtig wichtig geworden. Irgendwann muss ich ehrlich sagen, ich bin eigentlich lieber ins Fitnessstudio gegangen als in die Gemeinde. Ich habe mich dann immer gefreut, wenn hier eine Veranstaltung war, dann hatte ich meine Tasche oben und sobald es vorbei war, habe ich meine Tasche genommen, bin einfach die Straße weitergegangen. Da war ich im Fitness, da habe ich mich wohlgefühlt. Und ich habe gemerkt, auch meine Laune, wie ich drauf bin, hängt eigentlich nur vom Sport ab. Ich habe mir ein Ziel gesetzt, klar, immer wenn du hingehst und wenn es im Training schlecht lief, dann war es so ein beschissener Tag, Mann. Müll halt. Und an einem Tag, da war irgend so ein Kurs hier im Gemeindehaus, ich weiß gar nicht mehr, worum es ging, ich habe schon wieder vergessen, aber Bartholomäus hat das Thema gemacht und da kamen wir irgendwie auf dieses Thema Götzendienst und dann hat er uns so ein Blatt ausgeteilt. Ich glaube, das war nicht mal für uns, sondern das war sozusagen, wenn wir mit einer Gruppe das machen, dann können wir. Aber ich habe mir dieses Blatt angeschaut und da stand dann drauf der erste Satz, mein Götze, Punkt, Punkt, Punkt. Und dann konntest du eintragen, was ist es, was dich wirklich beherrscht? Und ich wusste zu 100%, ich muss sagen, mein Götze, Sport, das steht da drin. Das mache ich gerne. Und warum? Weil das mein hochmütiges Herz, weil das ist was, wo mir gut tut. Das ist was, wo ich merke, da kriege ich meine Ehre her, da kriege ich meinen Erfolg, meine Anerkennung. Das ist mein Götze, dem diene ich gerne. Am Ende sitzt da auch nur ich selbst auf dem Thron, weil es dreht sich ja nur um mich. Und ich wusste, ich muss es ändern. Ich habe diesen Zettel und ich wusste das. Und aber halt, sei halt einfach anders, sei halt nicht mehr so und nützt halt irgendwie nichts. Also klappt halt nicht. Ich habe es ja probiert und ich bete zu Gott und ich sage, Gott, ich will es lassen und ich probiere da nicht so viel Wert drauf zu legen, aber ich schaffe es nicht. Ehrlich gesagt schaffe ich es nicht. Es ist mir trotzdem so wichtig. Lass es doch, aber ich habe es halt nicht gelassen. Und dann war es ein Abend, es war der 23.12., schön kurz vor Weihnachten, dann waren noch ein paar Leute da aus dem Fitness und wir haben Kreuzheben gemacht. Haben wir ordentlich was draufgeladen, dann immer abwechselnd das hochgehoben. Also da musst du einfach so viel Gewicht auf eine Stange machen und dann halt hochheben. Und dann habe ich irgendwann gemerkt so, oh, mein Rücken, der fängt so an weh zu tun, aber hey, die Blöße kann ich mir nicht geben. Also mache ich einfach weiter. So lang, bis meine Bandscheibe sich mit dem Knall verabschiedet. Und dann war es vorbei. Mein Stolz, mein Ego, das war so groß. Ich konnte kaum aufstehen. Ja, Physiotherapie an Heiligabend, irgendwo beim Notfall, man kann kaum laufen und so weiter. Und weißt du, das war, dass Gott mich gedemütigt hat. Und dass danach gar nichts mehr ging. Oh, das mache ich auch jetzt nicht mehr, so was Schweres. Das will mein Rücken halt nicht mehr. Das ist okay. Und das ist da, dass ich sage, manchmal ist Gott gnädig, dass er demütigt. Weil ich sagen muss, ich war in meinem Stolz gefangen. Ich wusste das, aber ich habe es nicht gelassen. Das war mir klar, aber ich habe daran festgehalten. Es war meine Ehre, es war mein Götz, es war mein stolzes Herz, das irgendwo die Fäden zieht und mich dahin treibt. Ich will ehrlich sagen, glücklich war ich damit nicht. Also ich war in dem Sport, ich war echt, mich hat es so oft deprimiert, weil du doch nicht erreichst. Weil genau wie der Typ, der am Anfang beschrieben wird, weil ich sagen muss, so oft war ich daheim und dachte mir so, ja, wieder das Ziel nicht erreicht und dann wieder krank und dann wieder zurückgeschlagen. Und ich stand da mit leeren Händen. Gott sagt, du gibst alles. Du gibst alles. Du zeigst Geld und Zeit und Kraft und Energie und am Ende hast du doch nichts. Stehst da mit einem kaputten Rücken und alles zerfällt. Gott hat es erledigt. Gott hat es erledigt und für eine lange Zeit. Und ich bin Gott mega dankbar, dass ich sagen kann, ich bin dann wieder fit geworden, ich kann wieder Sport machen, aber Gott hat es so rausgeschnitten, dass ich ehrlich sagen muss oder sagen darf, auch wenn es im Sport mal schlecht läuft, das juckt mich nicht. Hängt meine Laune nicht von ab. Und es tut so gut, dass wenn ich mit jemandem trainiere und der lädt mehr Gewicht auf, zum Beispiel Max, dann ist es voll okay, dass ich sage so, ja, es ist mir zu schwer, ich nehme das nicht. Dann sage ich, ey, das tut voll gut. Ich konnte das früher nicht. Ich musste, klar, muss ich das dann auch machen, wenn das jemand anders macht. Ich muss es nicht. Danke Gott. Ehrlich. Psalm 119 sagt es so gut. Er sagt in Vers 67, wie so eine Verkettung. Der sagt in Vers 67, ehe ich gedemütigt wurde, irrte ich. Und dann in Vers 71 sagt er, es ist gut für mich, dass ich gedemütigt wurde, damit ich deine Anweisung lerne. Und dann in Vers 75 sagt er, Herr, ich weiß, dass deine Bestimmungen gerecht sind und dass du mich in Treue gedemütigt hast. Das ist nichts, wo wir uns voll wünschen, dass wir sagen, hey, gedemütigt zu werden, das will keiner. Und das ist Gnade Gottes, wenn er das manchmal macht. Und ich bin Gott dankbar dafür. Und so will ich abschließen mit dem Vers, so erkenne dein Herz und demütige dich unter die Hand Gottes, auf dass er dich erhöhe. Amen. Ich würde sagen, wir beten in den Tischgruppen und danach singen wir dann noch die Lieder.